herzlich willkommen zum BVI-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir uns noch einmal dem Thema künstliche Intelligenz in der Logistik. Denn unser Wirtschaftsbereich Logistik steckt voller Herausforderungen und Problemstellungen, die heute schon und vor allem in sehr naher Zukunft mit Hilfe von KI gelöst werden können und sollten. Wir haben uns zwei Gäste ins Studio geladen, die Unternehmen bei der Nutzung von KI-Anwendungen in der Logistik beratend zur Seite stehen. Miriam Kröger ist Partnerin Digital Transformation Transportation Logistics bei PwC und Thomas Schnur ist Direktor Logistics Strategy und Transformation bei PwC. Los geht's! Hallo Miriam, hallo Thomas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo lieber Boris, schön, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Miriam, Thomas, heute sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen, über KI. Und da bin ich so ein bisschen zweigeteilt, weil ich habe so Tage, wo ich denke, oh mein Gott, jetzt sprechen wir schon wieder über künstliche Intelligenz in der Logistik und Supply Chain. Und wieder andere Tage, wo ich denke, eigentlich müsste man nur noch über das Thema sprechen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich pendel so hin und her zwischen, das ist so wirklich die größte Sache. Wir müssen eigentlich viel mehr drüber sprechen, mit viel mehr Perspektiven, viel mehr Inhalt, viel mehr Tiefe, viel mehr Beispielen. Aber gleichzeitig denke ich auch manchmal, boah, da wird aber echt viel schon drüber gesprochen und oftmals wird an der Oberfläche gekratzt. Man hört häufig Dinge, die man schon mal gehört hat. Also unser Anspruch heute ist, dass wir neue Sachen besprechen. Und ich bin super, super gespannt auf die Perspektive von euch beiden. Aber Thomas, vielleicht fängst du an, wie geht's dir? Hast du ein ähnliches Gefühl, dass du Tage hast, wo du denkst, oh mein Gott, irgendwie dreht sich alles nur über KI, das ist ja, ich muss ein Hype sein, das muss mal irgendwann vorbei sein. Und auch wieder Tage, wo du denkst, ey, da muss eigentlich noch viel, viel mehr drüber diskutiert werden, gerade in unserer Branche.
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, Boris. Also zunächst gab es ja bei uns immer wieder so dieses Anklopfen an Use Cases. Ne? Gib mir mal Use Cases, was sind Use Cases? Und das war so dieses verzweifelte Suchen. Ne? Und dabei sind aber Use Cases so einfach und leicht zu generieren, weil es gibt so viele Möglichkeiten, KI tatsächlich anzuwenden. Entsprechend haben wir auch da auch recht schnell was auf unsere Webseite gestellt, kann jeder nachschauen. Da kann man ganz schnell, also mit einem, wir nennen das KI-Radar, seine Ideen vielleicht nochmal triggern. Aber das Thema, ja, hat natürlich den Charakter von einem Hype bekommen jetzt in den letzten, ja, was sind das jetzt, 2 Jahren? Ich glaube, Ende 2022 kam Gen AI raus und da wurde alles nochmal so richtig groß, weil es auch den End-User quasi betroffen hat. Und ich denke, das Gen-AI-Thema, das wird vielleicht so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt werden über andere interessante Themen. Aber das eigentliche KI-Machine-Learning-Thema begleitet uns schon eine ganze Weile. Das wird bleiben, das wird große Effekte haben in der Logistik, in unseren Geschäftsprozessen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch über ja, echte Anwendungen sprechen, wo man einen Wert generieren kann. Wo es also tatsächlich dann nicht nur um Ideen geht, sondern ums Doing und was tatsächlich dann auch für Erfahrungen schon existieren.
Ja, und vielleicht Frage an dich, Miriam, jetzt existiert so ein enorm hoher Bedarf auf Seiten der Unternehmen, diese Technologie zu verstehen und zu verstehen, ob man da aufs richtige Pferd setzt, ob man vorne mit dabei ist, ob man ins Hintertreffen gerät. Es zeugt wahrscheinlich auch so einen riesen Druck auf eurer Seite, dass ihr da Antworten habt. Wenn die Leute kommen zu euch, ihr berät viele große Firmen bei Strategiefragen, bei Unternehmensberatungsfragen, Transformationsprozessen und so weiter und so fort. Wie hat das denn euren Job verändert? Kriegst du ständig Anfragen zum Thema KI oder wie sieht es bei dir aus?
Naja, zum Thema Hype. Ich finde, dass KI schon allgegenwärtig ist. Ne? Sicherlich erstmal in der Auseinandersetzung. Es gibt auch viel Verunsicherung, was das Thema anbelangt. Es gibt auch viel Unkenntnis. Es gibt große Herausforderungen. Mhm. Ja, regulatorische natürlich. Es gibt kulturelle. Es gibt Ängste, die wir natürlich auch mit unserem Kunden und mit den entsprechenden Unternehmensvertretern besprechen. Ja, also bei GenAI ein Beispiel. Die ganzen Daten- und Sicherheitsvorschriften oder Bedenken, die wir natürlich diskutieren, alles unter dem Schlagwort Responsible AI, also ein entsprechender verantwortlicher Umgang damit, sind natürlich Themen, die Unternehmensvertreter sehr beschäftigen und das auch unseres Erachtens natürlich zu Recht. Ich persönlich glaube, dass KI in den nächsten 10 Jahren allgegenwärtig sein wird. Also wie wir das irgendwann mal mit dem BlackBerry, irgendwann mit dem Smartphone kannten, wird das auch sein. Das Wertschöpfungspotenzial ist einfach immens und man sieht es ja auch an den durchaus steigenden Ausgaben für KI. Und auch, wir sehen auch, dass die Unternehmen von der Umsetzungsperspektive her, von, ich sag mal, der ersten Konzentration von High Impact und möglichst einfach umsetzbaren Use Cases weggehen auch zu komplexeren Themen, weil sie auch den ROI berechnen können. Und das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung.
Habt ihr dann auch noch häufig Fälle, wo ihr mit Unternehmen, die ihr beratet, sprecht, wo ihr das Gefühl habt, pass mal auf, ich glaube, das Thema KI habt ihr noch nicht so wirklich bei euch auf der Uhr. Gerade vielleicht auch aus unserem Wirtschaftsbereich, Logistics, Supply Chain, wo ihr denkt, wow, also ich habe schon ganz andere Gespräche erlebt und hier merke ich, da kommt gar nichts, da ist nichts. Ist das noch häufig der Fall oder habt ihr das Gefühl, dass so inzwischen das bei jedem angekommen ist und jeder auch das Gespräch tatsächlich sucht?
Also ganz spitz auf die Transport- und Logistikbranche bezogen, beschäftigen sich wirklich sehr, sehr viele Unternehmen mit dem Thema. Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass auch schon seit Jahren, künstliche Intelligenz ist ja ein weites Feld, ne, was ja viele Modelle in sich trägt. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es zum Einsatz kommt und wenn ja, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Immens und wie sich beschäftigen, tun sich damit wirklich alle.
Ja, vor allem der Ansatz zu sagen, man muss sich mit KI beschäftigen, weil es jetzt gerade so aktuell ist und weil es so ein großes Hype-Thema ist, ist ja auch der falsche Ansatz. Sondern man muss eigentlich im Prinzip verstehen, welche Probleme habe ich im Unternehmen und ist KI potenziell überhaupt geeignet, solche Probleme für mich zu lösen. Ist ja auch nicht damit geholfen, wenn man sich jetzt ständig mit KI beschäftigt und mit Modellen und mit Dingen, die eigentlich gar keine Relevanz haben. Aber das Verständnis tatsächlich zu verstehen, wo KI tatsächlich im Logistik-, Transport- und Supply-Chain-Bereich tatsächlich helfen kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, oder Thomas? Würdest du wahrscheinlich teilen, die Meinung?
Ja, du hast völlig recht, Boris. Was wir schon sehen, und da bin ich völlig bei Miriam auch, alle beschäftigen sich eigentlich damit. Nur ist die Frage, wie sie sich damit beschäftigen. Ja, und wir haben leider auch Statistiken und Studien, die uns immer wieder bestätigen, dass ich mir den Eindruck habe, die schreiben die voneinander ab, dass 80% der KI-Projekte nicht erfolgreich sind. Aber das ist ja der Krux, dass also vieles als Projekt betrachtet wird. Und wir sehen auch aus Studien, dass Unternehmen in einem sehr, sehr großen Anteil, ihr auch wieder so in den 80% sagen, sie müssen ihr Geschäftsmodell eigentlich transformieren, um in den nächsten 10 Jahren noch existent zu sein. Und da spielt KI halt eigentlich auch eine riesige Rolle. Und deshalb ist es wichtig, dass man auf der einen Seite Erfahrung sammelt mit KI auf einer Projektbasis, genau irgendwo Quick Wins identifiziert und vielleicht mit einem agilen Ansatz da rangeht und Erfahrung sammelt. Aber es ist auch noch viel wichtiger, dass man den Strategic Fit, den du ansprichst, identifiziert. Aber wo wollen wir eigentlich hin? Wo ist unsere Zielsetzung? Wo ist unser Problem, das wir eigentlich lösen wollen? Und nicht gib mir mal eine KI-Lösung, sondern was habe ich für ein Problem? Was habe ich dann für potenzielle Lösungen? Und dann kommt der ganze Teil auch noch dazu, den Miriam auch schon angesprochen hat. Ich brauche ein Upskilling meiner Mitarbeiter. Ich brauche das Change Management in der Organisation, um diese Veränderung auch zu begleiten. Und somit ja nicht nur eine technologische Frage. Und so ist es im Grunde genommen eine Kombination von oben runter strategisch gedacht und unten von unten hoch auch aus dem Projekt, aus dem Quick-Win heraus Erfahrungen sammeln. Das ist unsere Empfehlung auch an die Unternehmen.
Ja, das ist ja spannend, dass du sagst, dass Erhebungen ergeben, dass irgendwie 80% der Befragten schon Erfahrung gemacht haben mit gescheiterten Projekten oder 80% der Projekte tatsächlich scheitern. Das ist ja auch relativ neu. Ich kann mich nicht erinnern an Technologien, die so häufig wirklich ausprobiert wurden und dann zu so einer hohen, in Anführungszeichen, Fehlerquote führen. Das muss ja auch zu so einer Art Umdenken beim Unternehmen führen, dass eine gewisse Toleranz auch irgendwie entsteht für solche Experimente, die im Zweifel vielleicht mal nicht funktionieren. Ich glaube, früher war der Anspruch, wenn man was macht, dann sollte schon die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein, dass es letztlich zum Erfolg führt. Aber bei 80% Fehlerquote oder wie auch immer du das nennen möchtest, ist es natürlich ein Umdenken notwendig, auch bei der Bereitschaft, solche Mittel zur Verfügung zu stellen für solche Projekte und Ressourcen und so weiter, wenn du dann guckst, dass 80% der Dinge gar nicht funktionieren. Oder Umdenken zumindest notwendig.
Ja, es ist halt eine Frage, ob ich einen Druck empfinde und etwas zwanghaft ausprobieren muss und deshalb auf eine Reise gehe und mal sagen wir auch positiv, agil mich an das Thema ranwage. Und vielleicht haben wir einfach sehr viel Druck, gesamtschaftlich in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft das Thema aufzugreifen, weil es doch so viel Potenzial verspricht. Deshalb sind wir ja auch hier an dem Podcast. Und dann kommt man halt zu dem Punkt, dass man es vielleicht mit dem falschen Ansatz rangeht und ein Tool in Anfang stellt und nicht das Problem, was ich lösen möchte.
Ja, dann lass vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Branche tatsächlich und so ein bisschen ein paar Bereiche beleuchten, von denen ihr der Meinung seid, dass da wirklich große Veränderungen stattfinden können. Wo KI wirklich einen richtigen Impact machen kann im Bereich Logistik, Transport und auch Supply Chain. Vielleicht können wir uns ein paar Bereiche rausgreifen und da sind sicherlich ein paar Dinge dabei, wo jeder sagt, ja klar, also Optimierungsprobleme oder Bestandsoptimierung beispielsweise, so ein Klassiker, das sind die offensichtlichen Dinge, aber es sind garantiert auch ein paar Fälle dabei, die Leute nicht so wirklich auf der Uhr haben, so ein paar Dinge, die vielleicht ein bisschen frisch sind, ein bisschen neu. Vielleicht, Thomas, kannst du uns einen kleinen Überblick geben, also einen Einstieg in die verschiedenen Felder, wo tatsächlich Problemfelder auftauchen, die mit KI gelöst werden können.
Ja, grundsätzlich sind das eigentlich drei wesentliche Hebel, über die wir uns KI-Thematiken nähern. Das eine ist, was wir jetzt zum Gen-AI eben schon gesprochen haben, dass man einfach sehr viel einfacher Zugang hat zu Wissen. Ja. Mhm. Das zweite ist da das Thema, dass ich Texte und Daten einfach viel schneller verarbeiten kann. Das ist so das klassische Anwendungsfeld für die Algorithmen aus KI und Machine Learning. Und das dritte ist eigentlich, wo man unterschiedliche Tools kombiniert, um mit einem viel geringeren Kapazitätseinsatz Prozesse zu automatisieren. Da werden Dokumente eingelesen, da werden externe Daten hinzugezogen, da werden Daten ausgewertet und das geht einfach wahnsinnig viel schneller. Und da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten und wenn wir wieder aus unserer Befragung zurückgreifen, dann sind es, wie du schon sagst, ist das am meisten genannte, das im Bereich Finanzplanung, Supply Chain Planung, also im Wesentlichen das Forecast-Thema vorne ansteht. Das zweite ist dann mehr Logistikplanung, so gerade Tourenplanung, Thematik, gefolgt von Auftragsmanagement, da sind wir bei den Prozessen eben genannt, und gefolgt dann als viertes Feld Risiko identifizieren, Risiken simulieren. Das sind so die, sagen wir statistisch gesehen, die großen Anwendungsfelder.
Ja, da waren jetzt auf der Liste tatsächlich die Dinge, die ich erwartet hätte. Aber gibt es auch ein paar Dinge, die manchmal so rausstoßen und denkst, oh, interessant, das ist ein neuer Bereich, der sich plötzlich auftut, wo vielleicht in der Vergangenheit schon mal verschiedene KI-Tools ausprobiert wurden, die aber noch nicht reif genug waren und deshalb so nicht wirklich in Frage kamen und deshalb auf andere Art und Weisen diese Probleme gelöst wurden. Aber plötzlich ändert sich halt viel und da verschiebt sich garantiert was. Gibt es ein paar mehr exotische Bereiche, gibt es ein paar mehr Grenzfälle oder überraschende Bereiche, in denen KI interessant werden könnte?
Ich würde, glaube ich, nochmal anders einsteigen in die Frage. Wenn du erlaubst, lieber Boris, Transport und Logistik ist ja durchaus sehr weites Feld und auch ein sehr komplexes Geschäft. Ja. Und wie in jedem komplexen Geschäft taucht natürlich auch künstliche Intelligenz nicht erst seit heute und nicht seit gestern, sondern auch schon eine ganze Zeit in Transport und Logistik auf. Ich glaube, wenn man, um nochmal zurückzukommen, auch auf den Branchenvergleich oder Sektorenvergleich kommt, dann ist es in der Transport und Logistik deutlich zu verzeichnen, dass der Sektor hinterherhinkt. Müsste man sich auch mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich der Fall? Ja, das können wir vielleicht auch nochmal gleich beleuchten. Ich finde den Vergleich mit anderen Sektoren, wie zum Beispiel der Versicherungsbranche oder auch im Bankensektor ganz interessant, weil es sind auch transaktionsbasierte Geschäftsmodelle. Und Versicherungsunternehmen analysieren zum Beispiel viele Datensätze mit ganz vielen Bildern, bei Waldbränden zum Beispiel, um den Claims-Management-Prozess, bevor eigentlich der Kunde seinen Schaden meldet, anzustoßen. Ja? Mhm. Und warum erzähle ich das Beispiel? Ich finde das so spannend. Es ist ein Bereich, mit dem ich mich persönlich sehr intensiv auseinandergesetzt habe für Transport und Logistik, nämlich das Claims Management. Das ist jetzt nicht ein exotischer Bereich, aber das führt natürlich zu extremen Produktivitäts- und Effizienzgewinnen. Ne? Wenn man sich vorstellt, ein Customer Service Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bekommt Complaints, aber auch komplexe Claims in dem Fall, ne, durch Transportschäden, verloren gegangene Sendungen, Regressansprüchen etc. und muss eigentlich immer aus ganz vielen verschiedenen Backend-Systemen, aus E-Mailen, aus unterschiedlichen Kommunikationskanälen bzw. Medien mit dem Kunden sich Daten zusammentragen, um dann einen sehr komplexen und auch juristischen, im Zweifel wirklich Prozess anzustoßen. Und da kann natürlich die künstliche Intelligenz oder entsprechende Anwendungsbereiche in diesem Feld sehr viel helfen. Wir haben beispielsweise dafür ein Tool entwickelt und ich betrachte heute künstliche Intelligenz tatsächlich nicht als Zauberstab, sondern als Tool, was halt eben einfach die Arbeitsabläufe in dem Bereich, in dem ich gerade unterwegs bin, gedanklich Customer Service sehr vereinfachen kann, beschleunigen kann, qualitativ verbessern kann. Aber, und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, das Kundenerlebnis verbessert. Ja? Ja. Und das sind spannende Anwendungsbereiche, die wir auch sehen, die in den führenden Transport- und Logistikunternehmen auch ganz oben auf der Umsetzungsagenda stehen.
Ja, ein sehr, sehr populäres Argument, was ich in der Vergangenheit immer gehört habe, warum KI oder auch Datenanalyse beispielsweise in der Logistik- und Supply-Chain-Bereich noch nicht so weit ist. Da kam immer wieder dieses Argument, ja, die Daten, die sind sehr, sehr weit verteilt, sehr weit verstreut und sie liegen zum Großteil nicht in Formaten vor, die man nutzen kann. Und ich habe gerade Beispiele benutzt, wenn zum Beispiel ein Papierdokument oder irgendwie so eine E-Mail-Korrespondenz oder Fotomaterial beispielsweise, sind ja keine strukturierten Daten, die in der Vergangenheit gut analysiert werden konnten, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Aber das ändert sich ja auch gerade in der Hinsicht nochmal zu diesem Gen-AI-Aspekt zurück, dass heute KIs sehr, sehr genau erkennen können, was auf einem Foto beispielsweise passiert und sehr, sehr gut erkennen können, was der Inhalt von einem Erzählstrang, von der E-Mail-Korrespondenz beispielsweise zwischen einem Service-Mitarbeiter und einem Endkunden beispielsweise ist und. Das heißt, dieses Argument, dass, ja, Mensch, die Daten sind nicht vorrätig in der Art und Weise, wie wir sie analysieren können, da können wir nichts mit anfangen, das muss erstmal aufbereitet werden, wir müssen unsere Stammdaten erstmal pflegen, all diesen Kram, den man die ganzen Jahre gehört hat. Also dieses Argument wird gerade entkräftet, weil KI gerade heutzutage in der Lage ist, Daten rauszuziehen aus Materialien und Informationen, aus Daten und aus Fotos und aus Videos und aus Korrespondenzen und auch verstehen kann. Ne? Also klar kommt jetzt jemand und sagt, ja, Optical Character Recognition gab es immer schon. Man kann immer schon ein Dokument einscannen und dann irgendwie in Word-Dokument umwandeln. Das ist aber nicht dasselbe, wie verstehen, worum es denn in diesem Dokument geht. Ja, das nochmal zum Thema auch, warum die Logistik irgendwie lange Zeit gute Argumente hatte, warum es da nicht weitergeht, aber die nach und nach sozusagen sich verabschieden, diese Argumente.
Auf jeden Fall, ich finde es super, dass du das Beispiel Optical Character Recognition nimmst, das fiel mir auch sofort ein, gibt es natürlich sehr lange, ist auch im Einsatz natürlich, hat sehr viel Produktivitäts- und Effizienzsteigerung natürlich bewirkt, weil im automatischen Auslesen von E-Mails, irgendwelchen Dokumenten, die hier rumschwirren, das ist ja auch die Transport- und Logistikindustrie, man könnte ja schon fast sagen, ist ja auch auf Papier aufgebaut worden. Ja, also und gerade in dem Bereich ist dort ja auch einiges bereits in der Umsetzung gewesen, beziehungsweise umgesetzt worden. Das Spannende liegt natürlich jetzt in der Verknüpfung dieser gesamten Technologien. Wir bezeichnen das bei uns, und dafür haben wir ein Center of Excellence ins Leben gerufen in diesem Jahr und haben verschiedenes Domänenwissen zusammengetragen als AI-Powered Hyper-Automation, wo wir halt wirklich unterschiedliche Technologien...
Das ist mal ein Schlagwort. AI-Powered Hyper-Automation, ja.
Ja, und weil den Begriff der Hyper-Automation, den ja Gartner stark geprägt hat, auch nochmal... aus unserer AI-Perspektive und unserem AI-First-Mindset nochmal zu untermauern und zu sagen, am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, vorhandene Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz so zu nutzen und mit vorhandenen Technologien, die sich bewährt haben, so zu verknüpfen, dass noch ein größerer Impact halt eben passiert. Und das findet statt, insbesondere gerade in dem Anwendungsbereich, von dem ich gerade erzählte, und womit wir uns gerade intensiv beschäftigen, vielleicht ist das auch nochmal ein ganz, wie ich finde, größeres Unterfangen, der Customs-Clearance-Bereich, wo man unterschiedliche Beteiligte hat, wo man Behörden hat, wo man Versender, Empfänger hat, wo man die Transport- und Logistikdienstleister hat, wo es um gesetzliche, zollrechtliche Vorschriften geht und so weiter und so fort. Dieses komplexe Unterfangen nochmal neu zu denken, neu umsetzen zu können, das finde ich ein ganz spannendes Game. Und da ist auch viel, wie man so schön sagt, Skin in the Game. Mhm.
Thomas?
Ja, ich würde nur gerne ergänzen, dieser Gedanke ist ja gerade die Kombination. Ja? Also ja, ich kann natürlich vorher schon Dokumente einlesen, aber wie packe ich jetzt dieses Einlesen des Dokuments in einen Geschäftsprozess, bei dem ich noch zusätzliche Informationen vielleicht berücksichtigen kann, die jetzt mit Verzögerungen in der Lieferkette zu tun haben, um dann meinen Workflow zu triggern und Entscheidungen zu entsprechenden Personen zu bringen. Also da kann jetzt genauso wie bei der Datenthematik KI helfen, Unschärfe rauszunehmen oder mit dieser Unschärfe umzugehen. Es gibt immer diesen Bedarf, der ganz groß natürlich ganz wichtig im Bereich KI ist. Ich brauche Daten, Daten, Daten. Ja? Und wenn ich natürlich schlechte Daten habe, kommt auch was Schlechtes raus. Aber es ist halt auch eine Stärke von KI, mit unscharfen Daten umzugehen und mit einer großen Geschwindigkeit Daten auszulesen, auszuwerten und dann, wenn der User noch in dem Prozess drin ist, Teil der Lösung ist, dem User dann zu unterstützen, zu der richtigen Lösung zu kommen. Also wir haben einen riesigen Datenpool, wenn wir jetzt von Ecosystems sprechen, ja? Also Lieferanten und Kunden und Logistikdienstleister einzubinden. Und was heißt das? Im Grunde genommen sind alle auf einer großen Datenbank. Alle sind in einem Data Lake und alle Daten werden dort eingelesen. Und ich habe jetzt nur verschiedene Sichten, diese Daten auszulesen oder transparent zu machen für die verschiedenen User, je nach den Berechtigungen, die sie dann haben. Und da sind erstmal viele, viele Daten, die mir erlauben, aus diesen Daten Schlüsse zu ziehen. Und jetzt sind die Daten halt manchmal halt nicht gut. Aber dann fällt das halt auf und dann kann ich es vielleicht ausgleichen und kann halt aufwerfen, dass dort vielleicht ein Problem ist und den User reinbringen lässt hier. Das heißt, die Anwendungen sind eigentlich immer noch dieselbe in der Logistik. Wir bringen immer noch die Ware von A nach B. Aber wir haben halt jetzt Informationsflüsse, die transparenter sind. Und es wird uns geholfen, diese Informationen auszuwerten. modernen Kontext zu bringen.
Ja, du beschreibst da gerade so eine gewisse Idealversion, ne? Wo es so eine Art Data Lake gibt, wo alle Ströme sozusagen, alle Datenströme irgendwie zusammenfließen und jeder nach Zugangsberechtigung da Zugriff drauf hat und so weiter und so fort. Aber immer wenn ich mit Unternehmen spreche, ist das gerade das Problem, dass diese Data Lakes, in denen alle notwendigen Informationen zur Verfügung stehen, irgendwie so nicht existiert. Das ist zwar eine Idealversion, aber da gibt es ein weites Spektrum von, wir haben eigentlich gar keinen Data Lake, sondern wir machen alles nur ad hoc irgendwie per E-Mail bis hin zu, ja, wir haben eine Cloud-Anwendung, wo unsere wichtigsten Supplier angebunden sind und das funktioniert alles hervorragend. Aber diese Idealversion, die du gerade beschreibst, von der sind wir auch noch sehr weit entfernt, oder? Was glaubst du, Miriam?
Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Das ist auch das, was wir in den Gesprächen identifizieren. Ich habe im Laufe des Jahres, ich bin der Meinung, es muss noch im Winter gewesen sein, in einer Studie von Here Technologies etwas ganz Interessantes gelesen. Here Technologies hatte, glaube ich, 900 roughly Fach- und Führungskräfte in der Transport- und Logistikbranche interviewt und befragt. Und insbesondere bezüglich Daten und KI. Und da kam heraus, dass nur 50% der Unternehmen überhaupt sich im Bereich der Data Analytics wohlfühlen und zu Hause sind. Also Transport- und Logistikunternehmen wohlgemerkt. Ne? In Deutschland, Großbritannien und in den USA. Und das fand ich sehr interessant, weil das genau das untermauert, was du gerade ansprichst und was du in deinen Gesprächen herausfindest. Das sind auch genau die Facetten, die wir sehen, und auch die Problemstellung, die wir identifiziert haben. Und du sprachst auch gerade, lieber Boris, von Cloud. Ja? Die, ich sag mal, ein Cloud-Native-Approach ist natürlich eine große Voraussetzung, wenn nicht sogar die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. Oder ich muss mit sehr vielen Microservices und APIs arbeiten, indem ich dann halt eben meine Legacy entsprechend natürlich dann mit den KI-Plattformen, Datenplattformen verbinde. Und Stichwort Datenplattform, die meisten Unternehmen haben ja in dem klassischen Platform-as-a-Service-Gedanke auch gar nicht solche Datenplattformen, wie auch immer organisiert, als Data Lake und so weiter und so fort im Einsatz.
Ergänzen möchte ich nur noch, dass ja auch diese Plattformen nicht alle komplett neu sind. Ne? Also wir kennen jetzt ganz neue Aktivitäten in der Automotive zum Beispiel mit Catena X. Aber die Kollegen hier auch von Siemens bzw. AX4 sind auch schon eine ganze Weile im Automotive-Bereich dabei. Also da wird auch schon sehr viel auf diesen Plattformen auch agiert. Im Pharma-Bereich ist es TraceLink, die 70% der Pharma-Firmen erreichen schon im Markt. Im Chemiebereich ist Elemica. Also es gibt schon Plattformen, die einen gewissen Erfolg haben, gerade weil sie in einer Nische unterwegs sind. Ja. Und es hängt stark natürlich von den Unternehmen ab, wie sie nutzen. Meistens ist es tatsächlich so, dass sie nicht für alle Lieferanten oder alle Partner nutzen, sondern für ausgewählte, mehr als denke ich, über das Piloten ist es schon hinausgegangen. Aber das kann man noch ausweiten. Was kann man dann auch vom Operativen mehr zum Taktischen und vielleicht auch zum Strategischen noch anheben? Und da helfen uns wiederum die Tools.
Ja, was mich nochmal interessieren würde, die Klienten, mit denen ihr sprecht, wer sind da typischerweise die Ansprechpartner bzw. diese Projektowner, die solche KI-basierten Projekte anstoßen? Kommen die eher aus dem IT-Bereich oder sind das eher Leute aus dem Fachbereich? Und braucht man überhaupt IT-Leute dabei? Erklär mal kurz, wie normalerweise diese Teams aussehen, wenn man es richtig macht. Man kann es wahrscheinlich falsch machen, aber wie man es richtig macht. Wer ist Ansprechpartner? Wer leitet das Ganze? Wahrscheinlich muss es Buy-in vom Management haben und all solche Dinge, die da echt eine Rolle spielen, wenn man es richtig machen will.
Das ist absolut korrekt. Was wir feststellen, es gibt sehr unterschiedliche Ausgestaltungsformen. Das, was wir sehen, die Vorreiter und die erfolgreichen Vorreiter, nennen wir sie mal so, sind dort schon, ich sag mal, man könnte es fast als AI-Factories nennen oder das sind eigene Profit-Cost-Center, die sich um Data in den AI kümmern. Das ist dann natürlich nicht nur einfach ein loser Zusammenschluss, sondern in der Governance wirklich gut organisiert, mit unterschiedlichen Domänenwissen. Wenn du den CIO ansprichst, der CIO hat natürlich und sollte eine große Verantwortung auch in dem Bereich haben. Es ist ja nicht nur sicherlich eine Technologiestrategie, wenn man in Richtung iFirst denkt. Der CIO sollte in meinen Augen, und das machen viele Unternehmen stark, mit dem CEO zusammenarbeiten, im Sinne eines wirklich Top-Down-Approaches, zu sagen, eine strategische Sichtweise, zu sagen, wir wollen halt eine KI-Transformation unseres Geschäftes und wir wollen auch data-driven sein. Ja? Und der CIO spricht natürlich dann nicht nur strategisch im Sinne halt eben, wie können wir dadurch Wachstum generieren, was können wir für einen EBIT-Impact generieren etc. mit dem CEO, sondern auch natürlich mit beispielsweise einem COO. Wie können wir in der Operations entsprechende Effizienz, Produktivitätsgewinne haben? Wie können wir in Middle-Office- und Back-Office-Funktionen uns verbessern? Wie können wir auch mit einem Chief Revenue Officer neue Revenue Streams generieren? Wie können wir vielleicht ein Dynamic Pricing einführen, etc.? Also es geht nicht um die reine Implementierung von Technologien und damit nicht einfach um den CIO in der Rolle eines Technologie- und Tool-Verantwortlichen, sondern ganz bestimmt verankert in der strategischen Verantwortung, das Unternehmen zu differenzieren und auf Wachstumskurs zu halten.
Aber wenn wir gerade nochmal diesen Bereich Logistik nehmen, was du jetzt gerade beschreibst, CEO, CIO, das klingt ein bisschen nach großen Konzernen beziehungsweise großem Unternehmen, vielleicht aus dem Industrie- oder Handelsbereich. Aber schau mal in die Logistik, mittelstandsgeprägt, gibt es einen Geschäftsführer, klar, vielleicht auch einen Inhaber, Owner, familiengeführt, wie auch immer. CIO gibt es selten, da gibt es vielleicht einen IT-Leiter, der sich um IT-Themen kümmert. Wie sieht es in so einer Situation aus? Wie haben solche Unternehmen, die dann wahrscheinlich auch in diese Kategorie fallen, dieser 50%, Thomas, die du ihm ansprachst, die von sich selber behaupten, ja, also Data ist irgendwie gar nicht so unser Ding. Wir sind eher so drauf fokussiert, von A nach B zu transportieren. Aber die werden auf kurz oder lang in einen Wettbewerbsdruck geraten, wo Daten immer wichtiger werden. Die können sich nicht länger leisten, zu diesen 50% zu gehören, die von sich selber behaupten, dass sie nicht so wirklich so datengetrieben sind. Wie geht man mit so einer Situation um, wo eine strategische Richtung in der Hinsicht gar nicht existiert? Wie macht man das dann?
Ja, wir haben ja jetzt eben auch schon kurz angesprochen, dass ich so ein bisschen diesen Top-Down-Ansatz haben muss, ein Bottom-Up. Und deshalb ist diese Antwort im Grunde genommen mannigfaltig. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht mehr so sehr bei KI, sondern grundsätzlich bei Digitalisierungsfragen. Ja? Und schon vor Jahren kam ja mit den Freight-Plattforms, da war so Transportmanagement oder Fracht, nur noch über einen Matching-Algorithmus hergestellt werden sollte. Eine Menge Druck auf die bei 3PL-Unternehmen vielleicht zu einem Alarmglocken-Lobby geführt hat. Vielleicht, ja, weil sicherlich hat dieser Trend uns neue Player gebracht, neue Anwendungen, neue Lösungen für Teilsegmente des Markts. Und es hat zur Prozessoptimierung und Verschlankung und Automatisierung sicherlich auch beigetragen und jetzt auch neue Daten wieder geliefert. Aber wichtig ist, dass in dieser Welt, in der wir jetzt mit den ganzen Disruptionen der letzten Jahre leben und so viel Veränderung mit Knappheit an Fahrern, dass wir die Termine nicht mehr einhalten können, weil die Lieferketten so unterbrochen sind, immer dieses Paradebeispiel Suezkanal, aber jetzt sind das ja auch Houthis, die das Rote Meer da unsicher machen oder Hafenstreiks und, ja, so viele, dass ich im Grunde genommen von einer Geschäftsführungsseite her mir überlegen muss, wo ist eigentlich mein Geschäft in den nächsten 10 Jahren. Und das Spannende, finde ich, ist, dass Unternehmer, CEOs das auch in Frage stellen und sagen, wiederum, das war eben auch im anderen Beispiel schon mal 80% etwa, sagen, nein, wir müssen uns neu entwickeln, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen unsere Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Und da kommt dann natürlich auch ein KI-Thema, ein Digitalisierungsthema, ein Technologiethema zum Zuge, bei dem man sich schwierige Fragen stellen muss. Ja? Wer sind meine Kunden? Wer sind meine zukünftigen Kunden? Und wie generiere ich eigentlich Profit am Ende?
Boris, zu deiner Frage vielleicht nochmal kommend, du zielst da ja ein bisschen auf den Mittelstand ab, ne? Und in der Tat waren meine Beispiele eher aus dem Corporate-Umfeld. Nichtsdestotrotz auch in den Gesprächen mit dem Mittelstand würde ich ganz klar sagen, auch der Mittelstand beschäftigt sich natürlich mit Daten und mit KI. Ja? Im Zweifelsfall wirklich anders organisiert. Was ich feststelle, was ich sehr beeindruckend finde, dass der Mittelstand natürlich immer sehr, sehr stark im Sinne seiner Wertschöpfungskette denkt und auch vielleicht in seiner Nische und in seinen Kunden und dann entsprechend abgleicht, welche Daten habe ich zur Verfügung, welche Fähigkeiten habe ich im Unternehmen, welche Skills haben auch meine Mitarbeiter. Der Zugang zu den Technologien, also die ich mir von den großen Technologieanbietern, ob das eine Microsoft ist, eine Google ist, die können sie sich ja genauso kaufen wie jedes andere Unternehmen auch. Ja? Dann ist es ja eher eine Frage, wie integriere ich diese Technologien? Und da sind wir wieder bei den Punkten in die Legacy-Landschaft. Wie befähige ich mich auch innerhalb meiner Technologielandschaft und wie kann ich das Ganze dann auch wirklich umsetzen? Und wir waren ganz zu Anfang mal bei dem Punkt, was sind denn die Gründe, dass tatsächlich bislang über die Transport- und Logistikbranche hinweg nur 25% der Unternehmen von sich sagen, wir haben KI im Einsatz. Das ist auch ein Kostenfaktor. Mhm. Und den darf man nicht unterschätzen.
Ja, Thomas, willst du noch was dazu sagen, bevor wir uns mal vielleicht gleich ein Beispiel angucken können?
Vielleicht ist das auch gleich die Brücke zu Beispielen. Wir haben ja im Mittelstand in der Industrie vor dem aktuellen Hintergrund der verschiedenen Herausforderungen eine Option weglaufen oder Produktion ins Ausland verlagern. Ne? Und weil die Energiekosten jetzt so hoch sind oder Zirkulatorik zu kompliziert. Das geht natürlich um Logistik für klassischen Transportgeschäft nicht so ohne weiteres. Ja? Also ich muss da tatsächlich weiterhin agieren, wo mein Markt ist. Und dementsprechend sind halt Mittelständler auch vielleicht schneller und näher dran und können sich dann Fragen stellen, wie ich jetzt zum Beispiel auf E-Trucks wechsle oder wie ich mit mehr Transportmanagement-Systemeinsatz Begegnungsverkehre organisiert bekomme, die mir helfen, als Tool wiederum das Problem besser zu lösen, meine Auslastung meiner Transporteinheiten zu steigern und auf die richtigen Transporteinheiten einen richtigen Punkt zu bringen. Also das Scaling auch, wie schaffe ich Utilization im LKW und damit am Ende höhere Margen?
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen tatsächlich runtergebrochen auf so konkrete Beispiele, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, bei denen ihr Projekte begleitet habt, wo ihr sagen könnt, okay, das ist ein bisschen so eine Art Blueprint, wie man sich an die Sache ranwagen sollte. Wir können das gerne aufteilen in irgendwie so Mittelstand und Corporate, wenn da Unterschiede sind, aber gerne nochmal, um zu verdeutlichen, dass man sich wirklich erstmal klar darüber wird, was für Probleme will ich eigentlich lösen, um dann sich langsam so an die geeigneten Tools ranzuarbeiten, die dann beispielsweise auch KI-Tools sein können und dann die richtigen Partner auswählen und dann so ein Projekt organisieren, finanzieren und so weiter und so fort. Also ein bisschen ein paar handfeste Ratschläge für Unternehmen oder auch für Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ich bin voll d'accord mit dem, was ihr sagt. Es gibt sicherlich viele Probleme in unserem Unternehmen, die mit KI gelöst werden könnten, aber wie gehe ich an die Sache ran? Wir müssen das ein bisschen strukturierter machen. Wir hängen vielleicht ein bisschen dran und vielleicht gehören wir zu den 50% der Unternehmen, die sagen, Daten sind gar nicht unser Steckenpferd, wir sind mehr auf Transport fokussiert, was natürlich sinnlos ist, aber das behaupten anscheinend immer noch viele. Gib uns mal vielleicht eine Liste von Ratschlägen, die sich speisen oder die entstanden sind aus euren Erfahrungen mit Projekten, die ihr tatsächlich gemacht habt.
Ich kann gerne anfangen. Also zunächst mal ist es als Kochrezept einfach zu sagen, also bei jeder strategischen Fragestellung, die ich mir stelle, ob das jetzt hier im Logistikdienstleistungsbereich ist oder im KI-Umfeld, dass ich irgendwo mich natürlich mit meinem Problem auseinandersetze, beziehungsweise wo ich, dass meine zukünftigen Anforderungen sind. Wo will ich hin? Wo muss ich sein in Zukunft? Wo entwickelt sich mein Geschäft hin? Was ist meine Rolle in der Lieferkette zwischen Lieferanten und Kunden? Ja, also irgendwie dieses Zielbild für mich erstmal gefasst habe und das schafft man auch in einem Workshop, gerne moderiert etc. Da baut man auch von seiner Vision oder Strategie auf und kommt dann zu so einem Zielbild. Und dann muss man sich fragen, wo steht man heute? Und wenn ich dann sage, okay, ich habe so meine Ist-Analyse, ne, dann bin ich ganz klar einfach bei diesem Schritt Gap. Ne? Also da will ich sein, da bin ich, also das Gap. Und jetzt baue ich mir einfach zwischen diesen beiden Fronten eine Roadmap auf und sage, okay, das sind jetzt diese Schritte, um von A nach B zu kommen. Das ist erstmal das ganz einfache Kochrezept, in dem ich erstmal so im kleinen Kämmerlein oder moderiert und mit viel Aufwand, wenn es kleine Unternehmen sind, kann ich es auf große Unternehmen genauso skalieren, eine Roadmap entwickle, wie ich überhaupt mich entwickeln kann. Und dann habe ich in dem ersten Schritt Quick Wins, die ich angehe, aber ich habe halt auch Sachen, die ich vorbereiten muss für eine mittelfristige Planung, zum Beispiel Kompetenzen aufzubauen, IT-Strukturen aufzubauen, um dann zu meinem finalen Ziel auch zu kommen. Und das betrachte ich in verschiedenen Dimensionen, das muss ich in verschiedenen Dimensionen betrachten, weil es primär ein Prozessthema ist, aber auch ein Technologiethema ist, aber auch ein organisatorisches oder Governance-Thema ist. Und das ist einmal wirklich das Grundgerüst.
Mhm. Ja. Was wir sehen und was sich auch als erfolgreich mittlerweile herausgestellt hat, wenn Unternehmen sich erstmal, und das ist unabhängig, ob Corporate oder Mittelstand, auf, wir nennen es immer High Feasibility, High Impact Use Cases konzentrieren sollten, na, entlang ihrer Wertschöpfungskette, auch im Abgleich natürlich mit den aktuellen Markttrends. Ja, und dann zu gucken, welche können wir auch vor dem Hintergrund unserer Capabilities, na, deswegen das, die Feasibility, welche können wir möglichst einfach, schnell machbar umsetzen, welche haben hohen Impact, um auch, du hattest es vorhin angesprochen, den entsprechenden Buy-in, ne? Also die Akzeptanz zu generieren, ganz wichtiges Thema. Also es gibt schon auch Widerstände in den Unternehmen, in den Organisationen und man möchte das ja auch möglichst diese Räder schnell in Gang setzen. Also sprich, man möchte ja zu einer Skalierung kommen Und wenn man die Anwendungsfälle halt eben mit diesem entsprechend hohen Potenzial und mit der Machbarkeit priorisiert hat, die Bereitschaft dann herstellt, die richtigen Daten zu haben, die richtigen Fähigkeiten, aber auch, das geben ja viele Transport- und Logistikunternehmen ja auch an, sie haben vielleicht auch gar nicht das richtige Fachwissen dafür, ne? Also sie müssen sich ja selber auch noch befähigen, dieses Know-how aufzubauen oder entsprechend einzukaufen. Diese Use Cases dann umzusetzen, das heißt in Form von Piloten, ja, erstmal auszuprobieren. Das heißt ja auch, eine vernünftige Lösungsarchitektur zu finden, das richtige KI-Modell auszuwählen für den Anwendungsfall. Das sind dann ja auch wirklich technologische Entscheidungen, die brauchen auch viel entsprechendes Fachwissen. Man muss die Datenquellen identifizieren, die Prozessdaten haben. Man muss die Implementierung planen. Ja, das sind schon dann auch bei diesen Use Cases natürlich Skills oder auch Zeitbedarfe, die Projekte einfach darstellen. Und dann kann man sich langsam eigentlich, wenn man diese Anwendungsfälle umgesetzt hat, die gesamte Systemintegration natürlich erweitern. Man muss die Ergebnisse auch permanent monitoren, vielleicht auch neue Modelle erforschen und einführen, Probleme beheben. Hypercare, es sind alles Dinge, die mitgedacht werden müssen, und das erscheint dann vielen auch sehr aufschlussreich zu sagen, hey, erst dann, wenn ich das einmal gemacht habe oder bei bestimmten machbaren, einfachen, aber wie gesagt, High-Impact-Use-Cases, dann kann ich mich auch den viel größeren, komplexeren Anwendungsfällen widmen und schaffe darüber natürlich immer mehr Akzeptanz auch in der Organisation, schaffe den Wandel, bekomme immer mehr Buy-in, und so ist es eigentlich ein sich beschleunigender Prozess.
Was denn, Thomas?
Ja, Boris, du sprichst auch nochmal den Mittelstand an, deshalb will ich vielleicht mal ein bisschen auch pragmatisch, man kann natürlich zu uns auf die Webseite gehen und sich den Radar angucken und Ideen sammeln für Anwendungscases. Oder man hat halt, wie eben schon gesagt, ich habe ein Problem im Auge und möchte gerne ein Problem lösen. Es gibt natürlich recht einfache Anwendungen, auch, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, einfach gleich Mittelstand, ne? Aber ich habe letztens mit zwei Startups zu tun gehabt, da ging es einmal um die Beschaffung von Indirects. Also keine Riesensache, die dann aber halt stark unterstützt wird über eine KI-Lösung oder auch das Digitalisieren von einem Prozess. Da wird halt ein Workflow aufgesetzt, und das ist so eine Low-Code-Anwendung, die recht einfach ist und dann schon mal hilft, einen Prozess digital abzubilden, Dokumente reinzuladen, dem richtigen Anwender zuzuspielen und so weiter. Das, glaube ich, ist so zum Ausprobieren auf und zum Kennenlernen und trotzdem hilfreich und kein Riesending. Da gibt es ja wie Startups wie Sand am Meer. Also wenn ich mir was ausgedacht habe, war leider meine Erfahrung, es gibt es schon. Ja. Also wir haben, glaube ich, jetzt so viele Möglichkeiten für Startups wie seit dem Aufkommen des World Wide Web vor 20 Jahren oder 25 Jahren nicht mehr. Und wenn wir jetzt an große Anwendungen denken, wenn wir so große Industrieunternehmen mit Data Lakes und ERP-Systemen, vielleicht auch reaktiv durch Covid getrieben oder durch andere Situationen agieren müssen, dann kann man natürlich auch mit IT-Systemen, Entscheidungsunterstützungssystemen zum Beispiel arbeiten, die mit Data Lakes agieren müssen, die externe Daten ranziehen, die schon ein bisschen Geld kosten auch in der Implementierung, aber dann natürlich auch Millionen einsparen können und somit einen erheblichen Mehrwert auch für solche großen Unternehmen schaffen.
Na, vielleicht nochmal zurück zu dieser Frage, mit welchen Partnern ich denn überhaupt zusammenarbeiten muss. Und du hast eben schon so ein bisschen was angedeutet. Aber für jedes Unternehmen stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn sie soweit sind und sagen, ja, es gibt hier eine bestimmte Problemstellung, ich habe das Gefühl, das könnte mit KI gelöst werden, dann habe ich ja verschiedene Optionen. Ich kann erstmal sagen, sowas entwickeln wir intern. Das machen wir selber. Wir haben selber eine Abteilung, die sich mit KI-Modellen auskennt, und wir entwickeln selber was. Oder man sagt, ja, wie du gerade erwähnst, es gibt eine Explosion von interessanten KI-basierten Startups, auch für unsere Branche. Man tut sich mit einem neuen, vielleicht in Anführungszeichen unbekannten neuen Startup zusammen. Oder man sagt, nee, wir haben ja schon die vertrauten CMS-Anbieter und TMS-Anbieter und die Plattform und so weiter. Wir warten, bis die entsprechenden Tools KI-basiert haben, die dieses Problem lösen können. Oder vielleicht ist es eine andere Lösung. Man geht tatsächlich an Lösungsanbieter, die aus komplett verschiedenen Branchen kommen. Auch das gibt es ja heutzutage, die KI-Lösungen bieten, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren für Logistik, Supply Chain, die aber super interessant werden auf einmal. Gibt es auch viele, viele Beispiele. Vielleicht auch da so ein bisschen Ratschlag, wie man diese verschiedenen Optionen bewertet und für welches Unternehmen welche Option hier am besten in Frage kommt.
Habe ich kein Kochrezept dafür, Boris, tut mir leid. Ich glaube, das hängt jeder vom Unternehmen ab, so klassische Beraterantwort. wo steht das Unternehmen in der Kommunikation mit seinen Partnern? Weil, wie du völlig recht sagst, wenn ich selten sehe, mit großen Partnern in meinem ERP-System, WMS-System, TMS-System arbeite, dann kann ich mit denen auch von denen erwarten oder mit denen zusammenarbeiten, dass gewisse Verbesserungen passieren und man Ideen einbaut oder Erwartungshaltungen ein bisschen Druck aufbauen. Bei Cloud-Anwendungen geht man so eine User-Gemeinschaft und stellt dann fest, okay, da gibt es doch hier über der Abstimmung vielleicht das Thema, was die größte Aufmerksamkeit bekommt. Also da gibt es sicherlich einen großen Hebel, mit vorhandenen Software-Playern zu agieren. Es gibt die Hyperscaler, die auch als Plattform, als Ansprechpartner alle möglichen Veranstaltungen noch organisieren und Ideen stiften. Oder da ist man in der Regel ja mit einem dieser Partner im Boot und kann also diese Unterstützung aus dieser Richtung bekommen. Und wenn ich aber in dieser Dynamik, in dieser Agilität in meinem eigenen Unternehmen die Kultur schaffe, dass ich diesen Anstoß gebe, machen, sucht euch, ja, dann habe ich ja auch eine Vielzahl von Mitarbeitern, die Ideen produzieren und die vielleicht auch etwas im Markt an Startups oder etc. gesehen und gefunden haben und dann muss man das bewerten und so anwenden.
Ja, und wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch ein Feld, was ihr inzwischen aufgetan habt, dass ihr beispielsweise auch beratend zur Seite steht bei Unternehmen. Dann nochmal der Gedanke, für wen kommt sowas in Frage? Also es gibt garantiert nicht die Spedition mit 3 LKWs, die da in Frage kommt, aber für wen käme denn so eine Situation in Frage, wo ich mir wirklich einen externen, objektiven Berater sozusagen mit reinhole, der mich mal umfassend berät bei meiner Strategie und dann ein bisschen auch bei der Auswahl der richtigen Tools, weil ich kann mir vorstellen, dass einige das sich nicht zutrauen, alleine zu machen und da eine helfende Hand brauchen. Aber für wen kommt denn so ein Service, den ihr jetzt konkret anbietet, eigentlich in Frage?
Also vom Grundsatz her sowohl die Konzerne als auch natürlich der Mittelstand und das tun wir auch. Also wir bekommen auch entsprechende Mandatierungen aus beiden, ich nenne es mal Unternehmensgruppen. Die Schwerpunkte sind sehr unterschiedlich, weil sie am Ende des Tages auch an die Unternehmensstrategie gekoppelt sind. Und die Unternehmensstrategie ist dann im Regelfall natürlich oder hat zum Inhalt, wie kann ich weiter wachsen, wie kann ich mich von meinem Wettbewerb differenzieren, wie kann ich meine Marktstellung ausbauen, wie kann ich sie halten, wie kann ich sie vielleicht auch erweitern. Und demzufolge muss ich mich da der Aussage von oder möchte mich der Aussage von Thomas anschließen, dass es wirklich sehr unternehmensindividuell aufgrund der eigenen Vision natürlich, wo möchte ich mit einem Zeithorizont, der in ferner Zukunft liegt, stehen und wie komme ich dann halt eben auch dahin und ist AI first dann auch wirklich meine Strategie oder habe ich gerade andere größere Herausforderungen, die meine Aufmerksamkeit und letztendlich auch meine Ressourcen benötigen?
Ja, jetzt haben natürlich viele Beratungsunternehmen aus der traditionellen Beratung, aber auch ganz, ganz frische irgendwie die Zeichen der Zeit erkannt und sind auf diesen Zug aufgesprungen und machen da diese Beratung und wollen Unternehmen dabei behilflich sein, wie man sowas auswählt. Aber gib uns doch mal vielleicht den besten Pitch, warum ihr die besser geeigneten Partner seid als die 1000 anderen Optionen, die im Markt sind. Thomas, vielleicht ist das dein Part.
Das kann ich Miriam mindestens genauso gut. Ich wende ihn noch viel, 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 viel besser. Aber ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal für PwC, wenn wir kurz hier in dem Sinne Werbung machen dürfen, ist, dass wir halt alle Bereiche eigentlich abdecken können. Und deshalb für, kurz gesagt, in so einem integrierten Ansatz Unternehmen begleiten können in der Transformation. Ja, wir sind eigentlich Partner, egal ob jetzt ein Private Equity Unternehmen im Hintergrund steht oder ein Familienunternehmen langfristig denkt oder ein Konzern seine ERP-Welt umbauen muss oder seine gesamte Governance auf globaler Ebene regionalisieren möchte und Resilience schaffen möchte. Alles dieses sind Anstoßpunkte, wo wir Unternehmen begleiten, sowohl von einer operativen Perspektive als auch von einer Legal, Tax, Customers-Perspektive, Technologie-Perspektive und somit, sag mal, ein spannender Partner sind und begleiten können.
Die Stallvorlage sei euch gegönnt. Und darf vielleicht noch hinzufügen, ihr habt auch Branchenexpertise. Also du beispielsweise kennst dich mit der Branche aus und das ist jetzt nicht irgendwie so nur Big Picture, sondern tatsächlich angewendet auch in eine bestimmte Industrie. Und das vielleicht auch nochmal so nachgeschoben von mir.
Free of cost. Ich hätte es gerne ergänzt, genau. Also neben allen fachlichen Domänen-Know-how haben wir natürlich auch entsprechende Industrieexpertise dabei und ich glaube, in der Kombination macht uns das tatsächlich auch einzigartig.
Ja, das macht uns zwei quasi einzigartig hier. Ne? Also da hast du ja nochmal eine doppelte Steilvorlage uns gegeben, weil sowohl Miriam als auch ich persönlich operative Erfahrung kombinieren mit der Menschenberatungserfahrung und das in diesem Fall jetzt den Industriefokus auf im Transport und Logistik, insbesondere bei Miriam.
Ja, klasse. Miriam, Thomas, ihr seid auch auf der Supply Chain CX, das ist auch nicht mehr lange hin, wenn ich mal auf den Kalender schaue. Ist fast soweit. Für diejenigen, die noch nicht angemeldet sind, sollen das wahrscheinlich dringend tun. Ihr seid beide auf der Bühne und sprecht worüber? Wieder über das Thema KI, hoffentlich?
Absolut. Wir haben es ja gerade gehört oder auch hier schon ein bisschen vordiskutiert. Die Potenziale der KI sind vielversprechend, aber sie sind natürlich auch herausfordernd. Und wie wir auch gerade heute, und das ist insbesondere auch immer meine Auffassung, KI ist mit Sicherheit ein Werkzeug zur Effizienzsteigerung, aber auch ein Treiber für Innovation und Wettbewerbsvorteile. Mhm. Und unter der Überschrift AI First, wie wir Organisationen erfolgreich in ein neues Zeitalter führen, wurde ich eingeladen, die Frage mitzudiskutieren, wie Organisationen KI effektiv und nachhaltig nutzen können, um diese Herausforderungen entsprechend zu meistern und auch ihre Chancen zu maximieren. Ja, weil wir gehen davon aus, wir haben es besprochen, Thomas hat es gerade nochmal auf den Punkt gebracht, die Einführung von KI ist eine tiefgreifende Transformation und nicht nur, was ich vorhin anführte, eine technologische Umstellung, sondern es sind halt auch kulturelle und strukturelle Veränderungen, die damit einhergehen. Und wir haben es gesehen an vorreitenden Unternehmen wie eine Microsoft, Google, Amazon, aber auch SAP, Siemens, Bosch, Volkswagen fällt mir da noch ein, Adidas, aber auch natürlich im Transport- und Logistikumfeld, wie eine DHL, UPS, FedEx, Maersk zeigen, dass KI natürlich ein großer Bestandteil, ein zentraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie sein muss, ja, und auch ist mittlerweile. Und der Wandel ist mit Hürden verbunden und das insbesondere auch regulatorische Herausforderungen hatten wir ganz zu Anfang einmal ganz kurz schon mit angesprochen. Die Ängste, die ich einmal angesprochen hatte, aber auch natürlich damit verbundene kulturelle Widerstände. Und das dürfen wir alles nicht ausblenden. Unter der Moderation von Doktorin Kerstin Höfle von der Körber Supply Chain Automation.
Ja, sehr schön, Kerstin. Sehr
genau, schön. Werden wir in einem ganz tollen Panel, auf das ich mich sehr, sehr freue, diskutieren, wie wir halt eben diese Hürden überwinden können, wie wir KI noch strategischer verankern können und wie wir dann halt eben diese digitale oder KI-Transformation weiter zum Erfolg führen, damit die Quote in eine andere Richtung geht.
Ja, ich musste eben gerade so schmunzeln, als du von AI-First-Organisation gesprochen hast, weil wir haben vorhin besprochen, dass es nochmal noch 50% der Unternehmen gibt, die antworten, ja, Daten, ja, das ist ja nicht so wirklich unser Ding. Wie kriegen wir die von diesem Bucket von 50%, deren Daten jetzt nicht so wichtig sind, beziehungsweise Daten ist nicht deren Geschäft zu AI-First, ja, langer Weg wahrscheinlich. Thomas, du bist auch auf der Bühne. Worum geht's bei dir?
Danke, klar. Wir sind natürlich als Platzhirsch in dem Thema KI dann auch gebeten worden, von der BVL das Thema mit zu begleiten. Und deshalb versuchen wir es in einem zweiten Act dann auch nochmal ganz anwendbar und anfassbar zu machen, indem wir wirklich interaktiv mit dem Publikum tatsächlich mal eine Anwendung zeigen und auch dort wirklich interaktiv an dem Toolfeld auch arbeiten wollen und da mal eine Anwendung in KI anfassbar machen, wie man tatsächlich echtes Geld sparen kann beziehungsweise Werte schafft.
Oh, das klingt mega spannend. Das ist alles das, was man im Podcast nicht machen kann. Live-Tools zeigen und so weiter mit Interaktion des Publikums. Alles, was hier fehlt, kann dann nachgeholt werden. Ich hoffe, ich habe da auch Zeit. Da müssen wir schauen. Donnerstag. Ich schaue mal gerade hier ins Programm. Donnerstag, 14 bis 14.30 Uhr im Expo-Bereich. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Bin gespannt, wie du da mit den KI-Tools zauberst. Wunderbar. Thomas, Miriam, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die Insights und wir sehen uns in Berlin. Hoffentlich mit sehr, sehr vielen Zuhörenden, die uns da begleiten werden. Mach's gut.
Herzlichen Dank, Boris. Mach's gut.
Herzlichen Dank, Boris.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema KI in der Logistik mit Miriam Kröger und Thomas Schnur von PwC. Wer mehr von den beiden zum Thema hören will, der sollte so wie ich in der kommenden Woche auf die BVL Supply Chain CX in Berlin gehen. Ein Link zur Information findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.